Herzlich willkommen zu der 11. Ausgabe von Frieda trifft, dem Kulturpodcast vom Frieda Magazin und von Bajour. Am Mikrofon begrüße euch heute mein Kollege Matthias Balzer.
Grüezi miteinander.
Und ich, Helena Krauser. Mit dieser Folge melden wir uns mal wieder aus Basel, und zwar aus dem Gundeldinger Feld. Da hat nämlich der Niki Reiser sein Studio. Herzlich willkommen, Niki, und vielen Dank, dass wir dich hier besuchen.
Hallo, freut mich auch.
Der Niki Reiser ist Filmkomponist, und zwar einer der bekanntesten im deutschsprachigen Raum. Er hat Musik gemacht für «Jenseits der Stille», für «Nirgendwo in Afrika», für «Das fliegende Klassenzimmer», «Im Winter ein Jahr», «Heidi» und «Känguru-Chroniken» und noch ganz viel mehr. An der Zürcher Hochschule für die Kunst, an der ZHDK, unterrichtet er die Masterstudierende im Bereich Film und Theater und Musikkomposition. Genau. Ja. Und bevor wir das jetzt alles noch weiter vertiefen, kommen wir jetzt erstmal zu unserem Spiel mit den Fragen. Das macht heute Matthias.
Ui. Grüezi, Niki Reiser. Also wir machen mit dir wie in jeder Ausgabe ein Spiel. Ich lege 6 Karten auf den Tisch, umgekehrt. Hinter diesen Karten verbergen sich Fragen und du darfst eine nach der anderen 3 Karten ziehen und mir sie geben und dann tue ich dir eine Frage vorlesen.
Also 3 soll ich ziehen?
Zuerst einfach eine.
Ah, okay. Und dann noch, ja.
Wenn du mit jemandem aus der Vergangenheit reden könntest, wem würdest du anrufen und was würdest du fragen?
Ich würde, glaube ich, den John Coltrane anrufen. Also der grosse Tenor-Saxophonist. Und ich würde, glaube ich, mit ihm fragen, was Spirituelle, also was er in Spirituellem in der Musik gehört hat. Und nachher noch ganz konkrete Fragen, wie er geübt hat und wie er Musik empfunden hat. Weil für mich ist er, ja, so, es ist jetzt gerade wie ein Schuss, ist es rausgekommen bei mir irgendwie, ist er für mich der grösste Musiker, also, der mich am meisten berührt hat als Musiker. Und ich würde gerne mal einfach mit ihm am Morgen verbringen und schauen, wie er übt. Und zu oben natürlich noch ein Konzert von ihm schauen.
Das Interview würden wir auch gerne hören.
Ja.
Gerne nächste Karte. Aha. Welcher Beruf wäre für dich ein Albtraum?
Regisseur. Also ich sehe immer wieder, wie ein Regisseur einen Film lang müssen ihren Film verteidigen und also ich sehe es schon nur an der Musik, dass ich dann den Regisseur ein Musikstück schicke und dann müssen sie immer antworten und sie müssen in 80% der Fälle müssen sie Nein sagen. Und ich kann mich noch erinnern, mal mit der Maria Schrader habe ich mal einen Film gemacht und am Schluss von der Produktion, also der Postproduktion, hat sie gesagt, sie sieht nur noch Leute, die vor dem Bildschirm den Kopf senken. Weil sie irgendwie sagt, nein, das ist es noch nicht. Und dann einfach so, einfach, ja, sie senken den Kopf. Und ich glaube, ein Regisseur muss wahnsinns Kraft haben, dass er sein Projekt verteidigt, gleichzeitig die Leute motiviert und halt eben den Leuten auch immer wieder muss sagen, nein, das ist es nicht und du musst es nochmal machen.
Und dann müssen wir ja auch noch ein bisschen Spass haben im Beruf.
Eben, ja. Aber klar, ich meine, bei guten Projekten und bei guten Leuten, die mitmachen, ist natürlich der Spass, also die Freude, was denn dazukommt, ist natürlich dann wahrscheinlich grösser als Nein müssen sagen.
Gut, letzte Karte. Mhm. Lieber Städtetrip, Berge oder Strandurlaub?
Ja, das ist noch schwierig zwischen Städtetrip und Bergen. Also Strandurlaub, du hast meistens nach einem Tag, habe ich das Gefühl, jetzt habe ich es schon gesehen. Und nein, ich würde sagen Bergetrip. Ich bin jetzt gerade wieder mit dem Dani Levi, sind wir wieder gewandert. Und das ist schon sehr schön.
Gut, danke vielmals.
Danke vielmals. Zum Dani Levi kommen wir sicher später auch noch. Ja. Zuerst mal, du machst ja mittlerweile seit mehreren Jahrzehnten eine Musik für Filme, die in den grossen Kinos gezeigt werden. Aber irgendwann hat das auch mal angefangen. Wie ist es gesehen, wo du das erste Mal deine Musik im Kino gehört hast? Ist das gesehen beim Film «Du mich auch» 1986?
Ja, genau.
Wie ist das gesehen für dich?
Also es war toll gesehen. Also Ich habe zwar bei einer Jazzschule in Amerika gesehen und dort haben sie schon Filmmusik unterrichtet, aber es war jetzt eher so ein Nebenfach gewesen. Und ich habe aber dort mehr Jazz spielen. Und als ich dann zurückgekommen bin, hat eben Dani Levi mich gefragt, ob ich Lust hätte, Filmmusik zu machen. Und das Tolle dort war, dass wir beide, also Dani hat eigentlich noch keine Ahnung von Filmen machen gehabt und ich von Filmmusik auch nicht. Und es ist, also für mich war es einfach sehr beeindruckend gewesen, dann im Kino zu sehen, dass jetzt die Musik wirklich den Film bestärkt. Das heisst, dass die Filmmusik eigentlich dem Film nochmal eine Kraft geben kann. Und das hat mich dort schon begeistert. Aber eigentlich haben wir das fast traumwandlerisch gemacht, wenn ich jetzt gar nicht gedacht. Das muss jetzt ein grosser Film werden, sondern es hat sich einfach so ergeben.
Jawohl, jetzt sind wir eigentlich schon an einem ganz wichtigen Punkt von deiner Biografie, nämlich eigentlich die Freundschaft mit dem Dani Levi und das Treffen mit ihm. Da kommen wir vielleicht auch nochmal drauf zurück. Du hast klassische Flöte studiert, steht in deiner Biografie.
Ja.
Du bist im Aargau, in Aarau aufgewachsen. Ist das von deinem Elternhaus hergekommen, dass du ein klassisches Instrument lernst und jetzt nicht elektrische Gitarren? Oder?
Aha. Ja, das ist also, in dieser Zeit ist das halt noch, wann war das etwa? 1965? Nein, vielleicht 1966. Also dort war es eigentlich normal, dass man einfach in einen klassischen Unterricht geht. Also wir haben dort sind ja erst gerade aufgekommen in dieser Zeit. Und ich habe eigentlich immer am Klavier gespielt für mich und Querflöte habe ich eigentlich nur ausgewählt, weil alle meine anderen Geschwister, die schon Klavierstunden genommen haben, da habe ich gedacht, ich nehme ein anderes Instrument und bin dann eigentlich von der Zauberflöte beeinflusst worden. Also das habe ich eigentlich als Kind geliebt, die Opern. Und habe dann einfach gefunden, ich will Zauberflöte spielen. Und das war irgendwie der Grund gewesen, wieso ich dann Flöte gespielt habe. Aber nebendran habe ich natürlich dann schon auf der Ukulele und auf dem Klavier angefangen, Beatles-Songs nachspielen.
Okay, also das klingt nach einem daheim, nach einer Familie, wo intensiv Musik gemacht worden ist.
Nicht einmal, nein. Also meine Mutter hat Cello gespielt, aber jetzt einfach, weil sie auch mal Cello gelernt hat. Und mein Vater hat gar kein Instrument gespielt. Aber er hat einfach eine Wahnsinnsbegeisterung gehabt für, also eigentlich die üblichen Beethoven, Mozart. Aber was mich fasziniert hat, dass er wirklich so emotional die Musik können hören und die Begeisterung. Und es war, glaube ich, für mich ein grosser melodischer Einfluss gewesen. Einfach die von diesen berühmten Bach, also einfach die üblichen berühmten Komponisten.
Aber wir sind in dem Fall schon ab und zu auch mal wirklich Konzerte oder Opern hören als Familie.
Wenn nein.
Du Zauberflöte hast du dann eher von Aufnahmen
gehört? Ja, also von der okay. Platte.
Mhm.
Man kann jetzt nicht sagen, dass es ein musikalisches Haus war, aber eigentlich waren alle meine Geschwister die schon musikalisch. Also wahrscheinlich sehr von der Mutterseite her.
Und du hast gesagt, du hast schon mit 9 angefangen, Lieder zu komponieren. Ist das dann schon richtig komponieren gewesen, oder?
Ja, also ich habe halt einfach... also ich find's eigentlich noch, bin eigentlich noch froh, dass ich nicht Klavier klassisch genommen habe, weil für mich ist... Klavier war einfach so eine Spielweise, es war einfach völlig frei gewesen. Also wahrscheinlich, wenn ich klassisch gelernt hätte, hätte ich schon die Sachen probiert nachzumachen, die ich immer Unterricht gelernt habe. Und für mich ist eigentlich immer das Klavier immer der magische Ort gewesen, wo mich so angezogen hat, wo ich selber können Sachen ausprobieren konnte. Also zuerst nur mit 2 Fingern und irgendwann habe ich dann den Akkord entdeckt. Und dann ja, habe ich mit der Ukulele und mit dem Klavier zusammen haben wir dann schon so eigene Songs gemacht, wo wir an der Fasnacht dann auf die Strasse gegangen sind mit Ukulele und irgendeiner Wäschbox.
In Basel dann? Oder
nein, das ist, dort haben wir in Schaffhausen gewohnt.
Ah ja.
Okay, und hat es dann, ab wann hat sich der Niki Reiser gesagt, ich werde Musiker?
Das habe ich mir eigentlich nie gesagt. Es ist dann eigentlich so wie passiert. Also ich habe dann einfach über die ganze Schulzeit habe ich immer Bands gehabt. Und mehr, also halt so in den 70er Jahren die Prog-Rock-Sachen, so Yes und Jethro Tull und einfach so ein bisschen die komplizierten Pop-Bands gelost und dann, wir haben es dann auch nachgemacht und haben dann so immer Stücke gehabt, wo kein gerader Takt drin ist. Aber es ist halt, ja, es ist so, so eine Spielweise gewesen. Und als ich dann die Matur gemacht habe, habe ich dann den älteren zu lieb, pro forma, bin ich dann ein Semester studieren, so Kunstgeschichte, Ethnologie und Philosophie. Also so, so Fächer, die man dann einfach auswählt, wenn man eigentlich gar keinen richtigen Beruf will. Und irgendwann hat sich es dann eigentlich aus dieser Band raus, also ich bin dann mit dem David Klein und dem Olivier Truyon, wir haben so eine Band zusammen gehabt. Und dann...
Das ist die Kletzmer-Band gewesen.
Später dann, ah, ja, okay, genau. Mm-hmm. Und durch sie bin ich dann auch mitgegangen nach Amerika und die Jazzschule. Mm-hmm. Und von dem her jetzt eigentlich, es hat nie einen Moment gegeben, wo ich mich, also vielleicht dort habe ich mich entschieden, okay, ich mache Musik. Aber ich habe durch die klassische Ausbildung habe ich eigentlich immer das Gefühl gehabt, ich dürfte eigentlich nicht Musiker werden, weil ich zu wenig gut Flöte spielen oder weil ich zu wenig gut Harmonie lehre kenne.
Also zum wirklich Solist werden.
Yeah, jetzt. Also ja, also für mich ist klassisch eigentlich immer so ein bisschen eine Bedrohung gewesen, weil da hat es geheissen, wenn du mit 15 Technik auf der Flöte noch nicht hast, kannst du es vergessen als Musiker. Einfach so Postulat, wo mir bis heute noch anhängen. Also ich mache manchmal Filmmusikaufnahmen mit Orchester. Und dann schäme ich mich immer noch ein bisschen und denke, ja, hoffentlich ist die Musik gut genug für die tollen klassischen Musiker. Also, dass ich dann immer noch so ein bisschen Hemmungen habe, weil die halt richtig Musik machen und nicht so wie ich, einfach so nach Gefühl.
Okay, in dem Sinne war der Jazz eigentlich schon eine Befreiung für dich. Wo war die Jazzschule in den USA?
Die war in Boston, also Berklee School of Music. Das ist eigentlich zu dieser Zeit eine von der bekanntesten Schulen gesehen. Also in der Schweiz hat es noch, hat's, glaub, die Jazzschule Bern schon gegeben. Aber sonst ist das überhaupt noch nicht gesehen mit Pop-Rock-Ausbildung hat es überhaupt noch nicht gegeben. Und ja, und dann haben wir uns halt entschieden, nach Berklee zu gehen, weil das halt einfach den besten Ruf gehabt hat. Und natürlich auch in Amerika gesehen ist, was natürlich toll gesehen ist.
Mehr, das heisst mit deinen Jazzband-Kollegen zusammen, oder?
Ja, ja, genau. Ja, ja. Eben sind mit dem Olivier Truyon und dem David Klein.
Haben alle dort studiert?
Ja.
Ah ja, okay. Und eben, ihr seid dann auch getourt durch die USA, oder? Und mit der Kletzmer-Band bist du auch auf Welttournee sogar
gesehen. Ja.
Wieso bist du dann aber weggekommen von dem Live-Musiker-Sein?
Ja, das hat sich irgendwie so ergeben. Ich bin zuerst, also ich bin zuerst natürlich Jazzmusiker gewesen, Live-Spieler, und ich habe mit der Zeit gemerkt, dass einfach Flöte als Instrument mich jetzt nicht so erfüllt. Und gerade als Jazzflötist ist man einfach so ein bisschen eine Randfigur. Und ich habe dann irgendwann, das hat mit dem Dani Levi im ersten Film angefangen und lang ist das so parallel gelaufen. Und irgendwann ist der Moment gekommen, wo halt die Band auch gesagt hat, ja, du musst dich entscheiden. Also entweder machst du das oder, weil eine Band will einfach hundertprozentig Aufmerksamkeit und man muss alles hinten anstellen. Und dann habe ich einfach plötzlich gemerkt, dass die Filmmusik einfach viel ein breiteres Angebot ist. Also mit dem Arrangieren und man kann wirklich alle Instrumentarien brauchen. Und es ist dann so wie eine, ja, ich muss entscheiden, kann ich noch 100% hinter dieser Band stehen. Weil es ist dann immer wieder ein Problem geworden, wenn ich einen Film gemacht habe, dass ich dann keine Zeit hatte. Und dann irgendwann habe ich dann für die Zeit Filmmusik entschieden.
Dann kommen wir vielleicht gerade mal zu dieser Freundschaft und Arbeitsbeziehung mit dem Dani Levi. Ihr habt euch schon vorher kennt, schon vor der Schule. Ist das richtig?
Ja, ja. Also Dani ist halt schon immer lustiger Vogel gewesen. Also er hat ja schon Zirkus, hat im Jugendzirkus mitgemacht. Und dann und er hat auch immer Bands gehabt. Und wir haben uns eigentlich kennengelernt über Bands. Mhm. Also unsere Band hat Hamlets Requiem geheissen. Und seine Band Schiebsäckel. Das ist eigentlich so ein Vorläufer vom Punk gewesen. Also die haben alle nicht richtig können spielen. Und sie haben dann manchmal im Vorprogramm von uns gespielt, bei Konzerten. Zum Beispiel haben wir mal im Waisenhaus gespielt. Und dann sind eben Schiebsäckel im Vorprogramm gewesen von uns. Und der Dani Levi hat natürlich immer bewundert, was wir für eine tolle Musik machen. Und ich habe eigentlich andererseits bewundert, wie frei der Dani ist. Also er hat sich einfach alles getraut und hat nicht recht können Gitarre spielen, aber hat es trotzdem auf der Bühne gemacht. Und sie haben dann natürlich schon viel Comic-Einlagen gehabt in ihrer Gruppe. Also das ist dann so. Und so haben wir uns kennengelernt und irgendwie auch mögen. Und irgendwann hat mich der Dani gefragt, hat er so einen Dada-Film gemacht und er hat dann gefragt, ob er die Musik von unserer Band brauchen könnte. Und das ist eigentlich, also mit 17, 16, 17 haben wir schon Musikbesprechungen gemacht. Und so haben wir uns kennengelernt und also wir sind jetzt nicht dicke Freunde gewesen. Und eigentlich ist dann erst, als er schon in Berlin war und er eben seinen Film «Du mich auch» gemacht hat, ist er wieder auf mich zurückgekommen. Mhm. Und so ist dann, ab dem ersten Film ist dann auch eine Freundschaft entstanden. Also er ist eigentlich mein bester Freund und leider auf Distanz, aber eben so eine Freundschaft, wo man gleichzeitig auch zusammen schafft.
Mhm. Also ihr habt eure Medien ist eigentlich auch gleichzeitig ein bisschen miteinander gelernt. Du hast ja gesagt, ihr habt beim ersten Film eigentlich beide noch nicht so Ahnung gehabt, wie das genau geht. Ist das so gewesen?
Ja, ja. Also er hat natürlich einfach sehr guten Kameramann gemacht, der dann gewusst hat, was ein Achsensprung ist und so. Aber er hat dann den ersten Film, also mehr oder weniger fast selber, er hat schon jemanden gehabt, der schneidet, aber am Schluss hat er den ersten Film selber geschnitten. Und er hat auch Hilfe gehabt über Anja Franke, wo die Tochter ist von Holger Franke und er hat die Rote Grütze mitgegründet. Ja. Und die haben ihm natürlich alle geholfen, auch mit Drehbuch schreiben und mit Proben. Und also er ist ja nach Berlin gegangen, um Theater zu machen, weil sie haben in Basel haben sie immer die Stücke von Rote Grütze gespielt. Und er hat dann gefunden, er geht jetzt nach Berlin und trifft die Leute. Und ist ab dann einfach in Berlin geblieben und hat dort gerade mitgemacht. Und sie hat sich dann eben in die Tochter von Holger Franke verliebt, wo dann auch seine Filmpartnerin geworden ist in den ersten Filmen.
Jetzt sind wir eigentlich dort, wo du dann das Handwerk und die Kunst auch gelernt hast. Wenn wir vielleicht dort mal ein bisschen einsteigen, von was gehst du denn aus, wenn du Musik komponierst für einen Film? Was hast du denn schon vorliegen? Ein Rohschnitt oder nur ein Drehbuch? Oder was liegt vor dir und wie fängst du an?
Ja, also eben eigentlich bei diesem ersten Film habe ich eigentlich erst gemerkt, was Filmmusik ist, weil ich habe dann so einen Rohschnitt gekriegt von Dani und habe dann einfach in meinem Stil Stück komponiert, einfach so, wie ich es gemacht habe dort. Und habe dann gedacht, ja super, jetzt habe ich schon die ganze Musik gemacht für diesen Film und dann bin ich mit einer Kassette nach Berlin und habe es mit Dani vorgespielt und dann hat er gesagt, das ist eigentlich überhaupt nicht das, was ich möchte. Und
nochmal von vorne.
Ja, ja. Und dann hat er eigentlich dann einfach so einfach Stücke vorgespielt, die ihm so gefallen, zum Beispiel Lounge Lizards und einfach die ganze Bandbreite. Und dann habe ich plötzlich gemerkt, aha, vielleicht muss ich jetzt meinen musikalischen Horizont ein bisschen erweitern. Und habe dann gemerkt, ja, jetzt muss ich halt die Stil zuerst kennenlernen und dann meine Kompositionen mit dem füllen, in dem Stil. Und das ist eigentlich so die erste Lektion gesehen in Filmmusik, dass man halt wirklich auf einen Regisseur muss hören, was für eine Welt will er überhaupt und was für eine Energie.
Und sonst ist es so, eben, ähnlich vielleicht wie bei Schauspielern, du kriegst eine Anfrage und dann kommt ein Drehbuch und dann kannst du sagen, mal, also gehst du vom Stoff aus, zum entscheiden, das interessiert mich, um da mitmachen. Und kommen dann schon entstehen dort schon musikalische Bilder, oder?
Ja, also bei mir sind es immer so zwei Faktoren. Also natürlich der Filmemacher, also ob der, was der schon gemacht hat oder ob das spannend wird mit dem. Und dann schon der Stoff auch, ja. Also wenn ich das Gefühl habe, da habe ich etwas dazu zu sagen. Oder das kann ich auch. Also. Und also, es hat schon Filme gegeben, wo ich dann eigentlich schon aufgrund des Drehbuchs eigentlich die wichtigsten Themen schon gefunden habe. Und das ist natürlich dann toll, weil sie dann den Film auch können zu dem schneiden schon. Also, dass die Musik schon da ist und sie können eigentlich mit diesen Themen schon schneiden. Aber es gibt manchmal auch Filme, wo, wenn man dann den Film sieht, ist plötzlich die Umsetzung und die Vision, die ich hatte vom Drehbuch, völlig anders. Also, dass ich dann nochmal neu anfangen muss. Also, weil ich mir etwas ganz anderes vorgestellt habe unter dem Film.
Also, gibt es das quasi immer noch so metaphorisch, dass du mit dem Kassettchen ankommst und es dann heisst, es muss alles nochmal neu?
Ja, also, das ist normaler Alltag. Also, man muss mit Ablehnung gut können umgehen. Und ja, es gibt oft Musiker, wo, also am Anfang bin ich natürlich auch beleidigt gewesen, weil man gibt halt doch immer das Herzblut rein und hat dann hofft, dass das ihnen gefällt. Aber ich würde sagen, vielleicht 70% oder ja, 60% fällt dann wieder raus. Mhm. Aber es ist ja auch ein Zusammensuchen und von dem her ist das normal. Also es ist eine sehr persönliche Arbeit auch, also auch für den Regisseur. Mhm. Er kann dann einfach sagen, nein, das ist jetzt überhaupt nicht die Stimmung, die ich mir hier vorstelle.
Aber das geht eigentlich Szene für Szene, ja?
Ja, ja.
Stimmt, hat es überhaupt Musik oder dann die Musik? Jetzt, wenn zum Beispiel im Heidi gibt es ja den Murmeltier-Song,
ja, ja.
Oder? Was ist jetzt da zuerst das Bild vom Murmeltier, wie es über die Wiese hüpft? Und dann
hat
man gesagt, da braucht es jetzt eine Musik dazu. Und wenn man es jetzt hört, dann sieht man eigentlich über das Gehören ein Murmeltier. Also findet das so statt,
dass
du eine Szene siehst und dann heisst es, schreib da dazu, in dem Rhythmus von dem Murmeltier einen Soundtrack?
Ja, also eben, also der Regisseur sagt gar nicht, es muss im Rhythmus sein vom Murmeltier, sondern also dort habe ich einfach, ja, ist Melodie, habe ich eigentlich dort habe ich die schnellen Bewegungen von einem Murmeltier umgesetzt. Und das ist auch, lustigerweise ist auch das erste Motiv, das ich von diesem Film geschrieben habe, gesehen. Und dann, dort habe ich eigentlich einfach das Bild vertont, so wie ich es gesehen habe. Und das ist natürlich dann, das Tolle ist im Film, dass dann die, wenn man mal ein gutes Motiv hat, dass man es dann überall wieder einsetzen kann.
Und findet, wir sitzen ja hier in deinem Studio, im Gundeldingerfeld in Basel, man sieht da Bildschirm hinter dir. Findet das alles da statt oder gehst du einmal aufs Drehset, damit du schon ein bisschen weißt, was da auf dich zukommt?
Ja, also ich gehe immer aufs Dreh, also an drei Orten, aber meistens ist es dann einfach nur langweilig. Und wenn man nichts zu tun hat, steht man immer noch im Weg. Also.
Hilft es etwas, so die Leute kennenzulernen vom Film? Oder brauchst du das gar nicht unbedingt, die Personen hinter diesen Figuren zu kennen?
Ja, doch. Also, was mir immer hilft, ist, mit den Schauspielern zu reden. Einfach über, weil die haben ja auch irgendeine Vorstellung, wie sie ihre Rolle umsetzen. Das ist eigentlich schon wichtig. Und also das Wichtigste finde ich eigentlich immer, also wobei das kann manchmal fast noch hindernd sein, wenn man sieht, was das für ein riesen Apparat ist und wie viele Leute da Zeit weggeben für so einen Film und nicht daheim mit der Familie sind. Und als Musiker hat man dann den fertig geschnittenen Film und dann merkt man plötzlich, dass man da allein gegen so viel Arbeit steht irgendwie. Also es ist schon so viel Arbeit drin gewesen. Und dann oft, Also manchmal hindert es mich fast, weil ich denke, eigentlich ist es eine wahnsinnige Verantwortung über die ganzen Bilder, wo so eine Aufwand mit Hotel buchen und Leute anfahren und nochmal drehen und bis zur Nacht um 12 Uhr im Drehort. Also dass ich dann die plötzlich mit meiner Musik die Bilder kaputt machen könnte. Mhm. Aber man vergisst dann schnell wieder. Mhm. Aber ich finde, es ist eine grosse Verantwortung, weil man ist eigentlich das letzte Glied. Der Ton ist dann das letzte Glied im Film. Mhm. Und kann auch etwas auch kaputt machen.
Das heisst, also du bist am Anfang, kannst du das Drehbuch lesen, dann kannst du mal entscheiden, machst du jetzt hier mit oder nicht.
Yeah.
Und dann bist du zwischendurch, bist dann eben ab und zu am Set. Hast du sonst noch irgendwie Kontakt rückgesprochen oder so etwas? Oder kommst du dann eigentlich erst ganz zum Schluss? Das könnte ja auch ein Jahr später sein oder so, oder? Wieder ins Spiel, wenn es abgedreht ist und der Ausschnitt da ist.
Nein, es ist normalerweise ist schon so, dass der Regisseur einfach nicht gross ansprechen ist während der Dreharbeiten. Mhm. Weil die haben so viel, einfach jeden Tag ist ausgefüllt und Wochenende müssen sie noch die nächste Woche vorbereiten. Also eigentlich fängt es wirklich erst an, von dem Moment an, wo der Regisseur im Schnittraum ist und schaut, was er da alles für Material hat. Und die meisten verzweifeln zuerst, weil es einfach so wahnsinnig viel Material ist. Und dann kommt eigentlich, es ist eigentlich dann immer so eine Dreiecksbeziehung zwischen Schnittmeister, Regisseur und mir. Also die schneiden, die haben einen wahnsinns Einfluss auch auf die Musik, weil sie einfach, sie schaffen auch mit dem Rhythmus vom Film und mit Längen oder mit Vertiefungen und dann ist es meistens eigentlich immer so ein Dreiergespräch zwischen Regie, Schnitt und mehr.
Das heisst aber auch, das ist ein Prozess, wo du dann zum Teil gar nicht so lange Zeit hast, um jetzt deine Musik zu entwickeln, wenn's, weil du musst ja, also in dem Tempo, aha, wo der Film geschnitten wird, musst ja du können, immer zudienen eigentlich und das Material liefern.
Ja, es kommt immer darauf an, also wenn ich Anfang Rohschnitt einsteige, dann habe ich doch noch 3-4 Monate Zeit. Also meistens geht dann so eine Schnittphase bis zum Feinschnitt schon 4 Monate. Und also ich steige meistens ein, eben, wenn sie einfach mal alle Szenen hintereinander gehängt haben und dann anfangen, den Film zu schneiden. Und das Gute ist eben, dass wenn ich dann früh genug gute Motive habe, dass sie eben schon mit meiner Musik können schneiden können. Also, dass sie wissen, da ist eine Musik, da können wir ein bisschen länger das Bild lassen. Einfach so, dass das Gefühl mit dem Zusammenspiel, Ton und Bild schon in der Rohschnittphase da ist.
Zum Beispiel bei Heidi habe ich gelesen, ist das, hast du ein bisschen Mühe gehabt, um etwas, etwas zu komponieren. Wie ist das so gelaufen denn? Wieso hat es denn doch irgendwann geklappt? Was hat gefehlt am Anfang?
Vielleicht war das Thema zu noch gewesen. Mhm. Also, dass ich gedacht habe, wie kann ich jetzt als Schweizer eine Schweizer Musik machen? Und ich habe ja vor 10 Jahren vorher oder noch länger habe ich schon mal einen Heidi-Film gemacht. Mhm. Und dann habe ich natürlich noch mehr müssen überlegen, wie kann ich jetzt das abgrenzen zu diesem Film. Und
also wirklich viel Druck, unter dem es dann irgendwie nicht funktioniert.
Und es war natürlich ein grosses Projekt mit dem Bruno Ganz und viele Millionen sind da gewesen. Und dann irgendwann eben habe ich mir zu viele Gedanken gemacht und dachte, das kannst du nicht machen und das ist nicht schweizerisch. Und eigentlich ab dem Moment, wo ich gesagt habe, ist doch völlig egal, ob das jetzt eine schweizerische Musik ist oder nicht. Sie muss ja emotional sein, sie muss ja nicht schweizerisch sein. Und ich glaube, ab dem Moment hatte ich dann mehr Freiheiten gehabt.
Bei uns, also wir sind ja Journalisten und schreibend auch, und wir sagen dann mal, schreibst du auch.
Ja, ja.
Wenn es irgendwie nicht läuft, gibt es für dich irgendein Rezept? Wie sagst du dem, den komponierst du auch?
Ja, also das... Nein, das ist für mich, das ist mein Middle Name. Also, es gibt eben kein Rezept dagegen. Also, Ich habe schon alles probiert.
Zum Beispiel am Hans Zimmer schreiben, was er wird.
Ah ja, das habe ich mal gemacht, genau.
Und sogar Antworten bekommen.
Ja, ja.
Kennst du ihn denn, dass du ihm einfach so schreiben kannst?
Nein, ich glaube, wo Facebook neu aufgekommen ist, habe ich mal geschaut, wer einfach dort alles ist. Und dann habe ich gesehen, ja, Hans Zimmer. Da habe ich ihm geschrieben und dann hat er zurückgeschrieben.
Und was war sein Tipp gewesen?
Ja, er hat gesagt, also das ist eigentlich noch gut gewesen. Er hat gesagt, also erstens einmal, dass das ganz normal ist und dass er das im Moment auch gerade hat. Und er holt sich dann einfach Musiker und improvisiert mit denen. Und das habe ich dann auch gemacht, also dass ich einfach Leute geholt habe, wo irgendetwas spielen und durch den Druck, dass ich weiss, jetzt kommt der Musiker und er muss ja wissen, was er spielen muss, habe ich dann doch etwas machen müssen. Und es ist dann irgendwie so etwas wie in Bewegung gekommen.
Und wenn du so improvisierst mit deinen Musikerinnen und Musikern, tust du denen dann auch Szenen zeigen? Oder die Geschichte erzählen?
Ja, schon. Ja. Also, dass sie schon mal Bilder anschauen, ja, und dann vielleicht ein paar Noten aufschreiben und sagen, mach hier Improvisation drüber.
Und dann kommen sie hierher in das Studio. Da ist, wir sehen, da steht ein Flügel, da stehen eben die drei Bildschirme und noch ein, was ist das, ein Elektroklavier?
Ja, das ist einfach zum Einspielen.
Und dann hat es noch ein älteres Instrument.
Ja, das ist ein altes Wurlitzer E-Piano.
Also das heisst, die kommen hierher und dann machen da quasi eine Session zum Material generieren.
Ja, oder auch, also ich finde in so einem Moment ist wichtig, dass man, wenn man komponiert, ist man ja so abgeschnitten von der Musikwelt und einfach zu hören, wie Instrumente klingen, echte, und zum Beispiel ein Akkordeon oder was macht eine Mandoline. Und das einfach der Kontakt zur Live-Musik auch wieder anzukriegen. Also das ist ja, eben Live-Musik ist ja, da nimmt man etwas in die Hand und man bläst und bewegt etwas. Und als Komponist schafft man ja eigentlich nur im Kopf. Und manchmal ist das einfach wieder gut, dass man sieht, oder auch sieht, was die Instrumente alles können und ein bisschen ausprobieren und sagen, spiele mal ganz hoch oder tu mal draufschlafen auf den Kontrabass und einfach so Sachen.
Schaffst du immer mit Musikern, die das Instrument spielen, oder ist es zum Teil auch digital generierte Klänge?
Ja, also im Idealfall, wenn genug Budget ist, schon. Also, dass ich eigentlich immer mit aufgenommenem Material arbeite. Also was man natürlich auch machen kann, ist dann so Klänge auch noch verarbeiten elektronisch. Aber ich finde es eigentlich immer schön, wenn das Material lebt und nicht schon festgefroren ist digital.
Vielleicht gleich nochmal eine Frage zum Vorgang. Du machst ja auch Kompositionen für Orchester, also du spielst die Musik mit dem Orchester ein. Das heisst, du kommst an einen Schnittplatz und dann heisst ja das Material, nein, vergiss es, wir brauchen etwas Neues.
Ja, ja.
Dann musst du komponieren und dann das Einspielen mit dem Orchester und dann wieder gehen. Das ist
aha, nein, also in der Kompositionsphase brauche ich dann halt so künstliche Orchester und künstliche Klarinette oder künstliche Klavier. Also und da kann man dann alles eingeben, das wird dann digitalisiert und dann kann man auch, wenn sie Veränderungen wollen, kann man das am Computer verändern und muss nicht jedes Mal neue Noten schreiben.
Okay. Und wenn es definiert ist, so machen wir es, dann gehst du mit dem Orchester aufnehmen.
Ja. Okay. Und eben, was ich mir angewöhnt habe, ist einfach die Regisseure wirklich zu fragen, ist das jetzt wirklich so, wie du es willst? Weil das Schlimmste ist dann, wenn man dann das Orchester im Raum hat und der Regisseur plötzlich eine Idee hat, könnte man nicht hier zwei Takte noch ein, länger machen. Und das würde dann heissen, dass man zuerst Noten muss aufschreiben und nochmal eine Stunde Pause machen und dann das Orchester müsste nochmal schreiben.
Also Proben muss es ja auch noch, oder?
Ja.
Und das heisst, bei der Aufnahme ist der Regisseur dann auch anwesend?
Ja, also wenn sie wollen, ja. Also es gibt Regisseure, die das nicht machen, aber ist natürlich toll. Also für die Regisseure ist es dann einfach toll, zum Zuschauen, was da entsteht.
Du hast jetzt vorher gesagt, eben bei Heidi hast du, nein, vorher noch, genau, dass du manchmal erstmal dich musst auf so einen neuen Musikstil einlassen oder das kennenlernen. Yeah. Für das hast du ja schon Reisen gemacht, oder?
Ja. Yeah.
Ist das gesehen bei irgendwo in Afrika?
Ja. Yeah.
Genau. Hast du das öfters mal gehabt, dass du irgendwie wirklich erstmal noch ein bisschen in andere Welten hast du abtauchen müssen, um so die Stimmung von diesem Film und die dazugehörige Musik aufzunehmen?
Ja, also eben, also da bin ich irgendwo in Afrika, habe ich das Gefühl gehabt, ich kann jetzt nicht eine Musik machen, ohne wirklich dort gesehen zu sein, weil das ist dann schon eine andere Welt. Und dort ist schon rein nur, dass man die Luft schmeckt und die Leute trifft und mit denen in Kontakt ist.
Wie fließt denn das in die Musik ein?
Ja, also ich habe dann einfach die Leute gefragt, ob sie Lieder haben oder irgendwelche Musik, die sie könnten singen oder vorspielen. Und die haben dann so traditionelle Lieder gesungen. Und die habe ich dann zum Teil können zum Orchester, also entgegensetzen oder eigentlich ein Stück machen, wo beides drin ist. Und ich habe das bei Weiße Maasai auch noch gemacht. Und dort sind wir dann eigentlich also überall, wo sie gedreht haben, in die Dörfer, sind wir nachher gegangen und haben Musiker engagiert. Mhm. Also einfach aus diesen Dörfern und haben dann einfach verschiedene Aufnahmen gemacht. Und das war eigentlich toll gewesen. Und dann habe ich gewusst, das ist jetzt einfach wirklich von dort. Und dann habe ich es können kombinieren mit meiner eigenen Musik.
Kommen wir vielleicht ein bisschen zum Allgemeineren. Wie unterscheiden sich die Musiken in Filmen, wenn es ein Drama ist oder eine Komödie ist? Wie findest du da so die richtige Musik für die entsprechende Stimmung?
Ja, das ist eigentlich überall das Gleiche. Aber ich muss schon sagen, dass wenn ich jetzt an einer Komödie arbeite, dass ich dann eigentlich über die 3-4 Monate besser gelaunt bin, als wenn ich für irgendein Drama oder zum Beispiel der Film «Liebesleben», ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt. Das ist eine wahnsinnig schmerzhafte, also psychologisch schmerzhafte Geschichte mit Vater-Tochter-Konflikt und Verborgenem. Und irgendwann habe ich plötzlich realisiert, der Konflikt ist einfach ständig in mir drin. Und jeden Tag, wenn ich ins Studio gehe, sehe ich wieder die schlecht gelaunten Leute auf dieser Leinwand. Und die Schmerz, die ungelösten Probleme. Und zum Beispiel «Alles auf Zucker» von Dani Levi, das ist wirklich wie ein, ist für mich wie ein Zirkusbesuch gewesen. Ich konnte meine Musik dazu machen und bin ich einfach in guter Stimmung gewesen.
Im Winter ein Jahr hast du, glaube ich, mal gesagt, dort zeigt Musik das Unausgesprochene, was in der Familie so vorhanden ist. Wie findet man dort Melodie für etwas Unausgesprochenes?
Ja, dort habe ich wirklich so ein Thema gesucht, das sich immer im Kreis dreht. Mhm. Also einfach die Gedanken, die sich ständig im Kreis drüllen und nicht rauskommen. Da habe ich eigentlich immer so eine Harmonie voll gemacht, wo sich verändert, aber immer wieder am gleichen Ort wieder anfängt. Und dort habe ich sehr, das ist zum Beispiel ein Film, den ich schon mit dem Drehbuch schon komponiert habe. Da habe ich einfach die Zustände komponiert. Also zum Beispiel auch, wie fühlt sich hier da? Habe ich einfach überlegt. Was hat der für eine Qualität? Oder wie schmeckt der Tod? Oder wie tönt der Tod? Aber eben dort ist auch natürlich, das ist auch ein Film, der eigentlich über 90% ist wirklich nur Unausgesprochenes. Und dort habe ich natürlich auch gelitten. Und
ist das die... Du hast vorher gesagt, du würdest gerne John Coltrane nach dem Spirituellen in seiner Musik fragen. Ist das eigentlich etwas, was du meinst mit dem Spirituellen, dass du eben also schwer aussprechbare Sachen entlang ist? Oder wie hast du das vorher gemeint?
Ja, ja, klar. Also beim Coltrane ist natürlich fast geht's mehr um, dass da eigentlich die Musik als Ausdruck für etwas Größeres gemacht hat. Also, und bei Filmmusik sind's ja eigentlich nicht so grosse Sachen, sondern sind einfach menschliche Zustände. Und, aber ich glaube schon auch, dass einfach die Art, wie er gespielt hat oder wie er seinen Ton kreiert hat, hat einfach eine Bedeutung gehabt. Und das suche ich eigentlich auch. Also, dass dann in der Filmmusik die Musik nicht einfach etwas beschreibt, was man sieht, sondern so eine eigenständige Bedeutung hat. Und ich glaube eben gerade auch bei Unausgesprochenem, dass man dem Unausgesprochenen so wie eine Stimme gibt oder eine Farbe.
Das heisst, du hast jetzt gerade gesagt, also die Musik sollte nicht illustrieren, sondern wie nochmal eine eigene Stimme im Ganzen sein. Oder wie würdest du definieren, was für die Filmmusik für eine Rolle hat in dem ganzen Produkt?
Ja, also erstens ist es ganz egoistisch. Also der erste Grund, da bin ich jetzt ehrlich, egoistisch gesehen, dass ich einfach gute Musik will machen und dass sie gehört wird. Und dann aber, und das ist aber noch, eigentlich noch ein wichtiges Motiv, weil die Musik sollte sich eigentlich im Film nicht anpassen, sondern sie soll den Film auch torpedieren von aussen. Oder sie soll mitschwingen. Also es gibt kein Rezept, also was Musik soll machen. Aber ich denke schon, dass Musik einfach noch der emotionale Kommentar zu einer Geschichte ist. Oder der Subtext im Idealfall.
Also sollte man als Zuschauerin die Musik wahrnehmen als eigenständige Kunst oder eher als das Ganze als gesamthaftes Werk?
Beides. Also eben ich als Musiker möchte natürlich schon, dass sie wahrgenommen wird. Aber vielleicht erst beim zweiten Mal schauen. Aber also ich soll natürlich nicht etwas behaupten, was nicht da ist, aber ich bin jetzt eher ein Verfechter, der sagt, Musik muss nicht immer so leislich sein, dass man sie gar nicht wahrnimmt, dass sie nur wirkt. Also ich finde, man darf die Musik auch zelebrieren, auf eine Art. Weil es ist ja eh etwas Künstliches. Also es ist eh komisch, dass wenn zwei Leute reden, dass plötzlich eine Musik hinten dran fährt. Ist ja eigentlich komisch. Also.
Dann braucht es keine Musik im Film?
Ja, also einfach wenn die ganze Szene stimmt und wenn man genau weiss, wenn man genau spürt, was die Stimmung ist und was die Schauspieler spielen, wo vielleicht nur unterbewusst ist. Und also ich bin eher ein Verfechter davon. Es gibt ja auch ganze Filme, Eric Romer, der hat ja nie Musik in seinen Filmen, höchstens so als Zwischenspiel. Und ich liebe die Filme, also, weil die einfach für sich selber schon funktionieren.
Ich habe umgefragt, was findest du schlechte Filmmusik?
Ja, eben schlechte Filmmusik ist, wenn sie einfach so tut, sich so aufspielt wie Filmmusik, dass sie einfach tönt wie Filmmusik und dann einfach
also eine noch Kunst, die aussieht wie Kunst, aber keine Kunst.
Ja, ja. Oder wenn sie plump ist und nicht wirklich spürt, was in dieser Szene liegt. Und da gibt es eben auch bei Actionfilmen, also da gibt es gute Actionmusik, wo wirklich eine Action als eigenes Element nochmal darstellt. Und da gibt es halt oft die Actionmusik, die nur eben einfach so das macht, was schon Tausende von anderen Leuten gemacht haben.
Mhm. Du hast vorher gesagt, dir sei eigentlich schon wichtig, zuerst mal, dass Musik gehört wird, dass man das auch wahrnimmt. Jetzt gibt's ja so, es gibt ja so ikonische Filmmusik, natürlich wie «Spiel mir das Lied
vom
Tod» oder «The Doors» von «Apocalypse Now» oder auch «Melodie von der Pate», die, glaube ich, alle Leute kennen. Ist das auch so der Wunsch hinten dran, dass dann die Musik auch zu etwas wird, wo ganz eigenständig dann vielleicht einen Weg nimmt in die Welt, auch ohne Film? Oder ist
Ja, doch. Also ich möchte schon, dass die Musik eigentlich als Musik allein auch bestehen kann. Und eben, was toll ist, also wenn es gibt immer so einen Moment, wenn ich einem Regisseur oder einer Regisseurin die Musik schicke, wo sie dann plötzlich etwas kriegen, was sie nie erwartet hätten. Und sagen, oh, wahnsinnig, das hilft so. Also, wo man dann so spürt, jetzt habe ich irgendwie den Nagel auf den Kopf getroffen. Und das ist eigentlich schon toll. Also, eigentlich mit dem Bild zusammen dann noch einen draufzusetzen.
Vielleicht, du tust auch unterrichten, oder habe ich es jetzt falsch mitgekriegt? Du tust noch.
Ja, ja.
Du tust unterrichten. Was ratest du jemandem, der sagt, ich will auch Ennio Morricone werden, wo ich will Filmmusik werden, weil das ist ja nicht so einfach eigentlich in die Filmindustrie reinzukommen. Wie macht man sich da auf den Weg?
Ja, also
man ist schon abhängig davon, wie ein Bühnenbildner. Ein Bühnenbildner kann nicht das Bühnenbild allein bauen, sondern er ist eigentlich darauf angewiesen, dass ein Regisseur ihn holt
und
dem schafft. Das ist schon beim Filmmusiker ähnlich, oder?
Ja, also eben, ich probiere eigentlich immer, die Schüler so zu motivieren, dass sie eine eigene Stimme haben, dass sie ihren eigenen Stil haben. Weil es gibt so viele Leute, die ihre Demos verschicken an Produktionsfirmen und Regisseure und dann so Musik machen, die nach Filmmusik tönt. Und dann zucken die noch mit den Achseln und sagen, ja, das gibt es ja, das kennen wir schon. Also es sind eigentlich immer die Leute, die rausstechen, sind die halt wirklich auch einen eigensinnigen Stil haben und auch ein Stilmerkmal, wo man merkt, das macht jetzt meinen Film zu einem speziellen Film. Und ich meine, der Hans Zimmer ist auch so gewesen und das Problem ist, dass dann alle ihn kopiert haben. Und alle, die ihn kopieren, das ist dann einfach seelenlos. Und ich glaube, ich probiere immer rauszuhören, wo ist die Stärke von jemandem. Und da gibt es natürlich schon es gibt natürlich Leute, die sich mit weniger zufrieden geben und einfach alle Stile kopieren können. Und die haben dann auch Arbeit. Aber das ist jetzt nicht das grosse Ziel, an die tollen Filme heranzukommen. Also da muss man irgendetwas haben, das raussticht zu den anderen.
Du hast ganz viel Musik für deutsche Filme gemacht. Yeah. Und sonst auch in der Schweiz, halt im deutschsprachigen Raum hauptsächlich. Yeah. Wieso ist das so? Wieso nicht auch internationaler? Hast du da eine Vorliebe für die Art von Film auch? Oder hat das mehr mit Anfragen zu tun?
Nein, ich glaube mehr mit Anfragen. Und vielleicht bin ich dann einfach zu faul gewesen. Also ja, da muss man halt wirklich auch rausgehen und sich bewerben und den ganzen Markt beackern. Aber irgendwie habe ich dann eigentlich immer genug zu tun gehabt mit den Anfragen, die gekommen sind. Und ich hatte eigentlich das Glück gehabt, dass ich eigentlich nie mehr musste bewerben musste, sondern dass dann die Leute, dass dann jemand einen Film gesehen hat von Dani Levi und dann zum Beispiel Doris Dörrie hat mich dann nach einem Film von Dani Levi gefragt, ob ich Musik machen könnte. Mhm. Und dann hat man mich schon ein bisschen besser kennt und dann habe ich bei Caroline Link noch kennengelernt. Ja, und das hat eigentlich meine Zeit schon ausgefüllt. Also ich bin jetzt nicht jemand, der schnell schafft, dass ich höchstens 2 Filme pro Jahr mache. Und dann bin ich eigentlich schon ausgelastet gewesen. Aber ja, klar, ich glaube, man muss, also zum Beispiel der Volker Bertelmann, ist auch ein deutscher Komponist, der jetzt den Oscar gewonnen hat, für «Im Westen nichts Neues». Und der hat einen richtigen Plan gehabt. Also der ist immer wieder nach Amerika gereist. Der hat sich dort einen Agent geholt. Also man muss dann schon, es ist auch Arbeit, also so eine Karriere.
Du hast 2020 den Kulturpreis bekommen vom Kanton Basel-Stadt.
Ja.
In diesem Rahmen hat es dann auch ein Porträt gegeben über dich und so. Aber sonst habe ich auch das Gefühl, du bist gar nicht so wahnsinnig präsent in der Musikszene in Basel.
Aha, ja.
Vielleicht täusche ich mich auch. Aber mich würde wundern, ob das so ein bewusster Entscheid ist, dass du dich jetzt zum Beispiel nicht irgendwie viel äußerst zu Debatten oder aha, so, ja, oder da und da teilnimmst, oder ob das einfach so eine Art von dir ist?
Ja, also eigentlich mein einziger Austausch ist natürlich, dass ich immer den Musiker aus der Basler Musikszene brauche.
Und ja, ansonsten?
Also Filmkomponisten sind ja eigentlich, also außer Hans Zimmer und Morricone kennen die jetzt wahrscheinlich auch nicht noch viele andere.
Ja, so ist es.
Eben. Mhm. Und im deutschsprachigen Raum noch wenig. Also ich bin eigentlich schon froh, dass ich überhaupt, eben bei diesem Kulturpreis bin ich wahnsinnig überrascht, dass man überhaupt an mich denkt. Mhm. Und es gibt oft namhafte, legendäre Filmkomponisten, die gehen überall an.
Weil sie eingeladen werden, weil sonst werden sie auch nicht gefragt.
Also es ist halt
sehr ein Beruf im Hintergrund.
Ja, ja. So, ja. Und eben zum Beispiel Kameramänner kennt man noch weniger.
Mhm. Ja.
Oder Schnittleute.
Ja. Ist das eigentlich, du hast ja das erzählt, eigentlich, wie das passiert ist, aber du bist zuerst eben mit einer Kletzmer-Band auf Welttournee gewesen. Also du bist der auf der Bühne gewesen, dem man applaudiert hat. Dass es jetzt dein Leben als Musiker ganz einen anderen Weg genommen hat, hat man das wenn auch mal bereut, dass man gesagt hat, jetzt bin ich nur hinten dran und das vielleicht auch vermisst, der Applaus?
Ja, also das Live-Spielen vermisse ich schon. Also ich spiele jetzt einfach so.
Privat nehmen wir noch live mit Leuten. Aber eigentlich so, dass wirklich auf der Bühne stehen und dass man direkt Energie in den Raum rausgibt und man weiss, da sind die Leute, die das jetzt gerade hören. Und das wird nie mehr so gespielt, wie es jetzt gespielt worden ist. Das ist schon eine Kraft, die ich manchmal vermisse.
Es ist ja vielleicht noch Zeit, um das wieder
aufzunehmen. Ja, ja.
Es ist ja noch nicht fertig.
Ja, ja, klar.
Ja,
ja. Ja, das haben wir schon oft überlegt. Oder auch mal ein Programm zu machen, wo Filmmusik und Live-Musik vermischt. Mhm. So. Also über Themen von mir zu improvisieren oder so.
Also die Filmmusik dann wirklich live spielen, eben wie es der,
ja, oder
wie es der Zimmer auch macht im Hallenstadion.
Ja, ja. Aber nein, eher dann noch zur eigenen Musik improvisieren oder so. Also eher so ein bisschen dekonstruieren, sozusagen.
Ich hätte gegen Schluss noch eine Frage zur aktuellen politischen Debatte, und zwar zu der Musikvielfaltsinitiative. Dort wird ja gefordert, dass 30% vom Kultur-, vom Musikbudget an die freischaffenden Musikerinnen geht.
Ja. Yeah.
Und die Frage ist, entweder wird das Budget aufgestockt oder es wird bei den Institutionen weggenommen.
Vielleicht muss man noch schön sagen, für Zuhörer, die nicht aus Basel sind, das ist eine Initiative, die schon seit ein paar Jahren eigentlich vorbereitet worden ist,
aus
dem Teil der Musikszene von Basel, und die kommt jetzt am 24. November zur Abstimmung.
Genau, so ist es, ja. Es würde mich wundern, ob du da eine Meinung dazu hast. Wäre das etwas, so eine Initiative anzunehmen, oder eher nicht?
Also, ja, also meine Meinung ist, also mein Wunsch wäre natürlich, dass einfach überhaupt das Budget aufgestockt wird. Und zwar erst, also es ist einfach erstaunlich zu sehen, dass in einem Kanton, der so viel Geld hat und dann einfach so locker mal gerade für den ESC kann, Millionen bereitstellen. Also das hat mich einfach ein bisschen schockiert, dass dann da plötzlich für dieses Event ist kein Problem, Geld aufzurufen. Und also mein Traum wäre natürlich, wenn man einfach die freischaffende Sektor dazu könnte nehmen. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, ich bin noch nicht entschieden, weil ich auch ein bisschen Angst habe, dass einfach etwas angegriffen wird, was immer noch von der Struktur her wichtig ist. Also auch Musikschulen und Ausbildung und halt auch, weil ich vielleicht als Komponist auch das Orchester manchmal brauche, also die Tradition vom Orchester, dass die noch weiterhin wird bestehen. Und gleichzeitig als ehemaliger Jazzmusiker, eben, finde ich, es sollte natürlich auch mehr Unterstützung geben. Wobei, ich kenne es auch, denn es wird sicher wahnsinnig kompliziert werden, das zu verteilen. Und dann heisst es sowieso, kriegt jetzt das Geld, da kann ja nicht einmal gerade die Tonleiter spielen. Und wieso nicht ich, wo seit 30 Jahren konventionellen Jazz spiele, aber das interessiert niemand. Und es ist halt dann so ein bisschen, also da finde ich auch, und ich muss mich jetzt noch näher informieren, da finde ich auch, wird es wahnsinnig schwierig sein, herauszufinden, wer ist jetzt, darf das empfangen.
Es ist ja auch so, dass sich die Ausbildung der Musiker sehr akademisiert hat. Es gibt jetzt Jazzschulen, es gibt Popschulen, es gibt jetzt auch in der Schweiz eine Schule für Filmmusik oder für Bühnenmusik. Jetzt wird auch oft moniert, dass man sagt, ja, eigentlich spucken die Hochschulen viel zu viele Leute raus oder es werden viel zu viele Leute ausgebildet. Ist das so?
Also, jetzt von den Schülern, die ich habe, sind eigentlich alle recht tätig nachher geworden.
Sprich für den Lehrer vielleicht?
Ja, nein, also, oder auch für die Schule. Aber klar, ich meine, das ist, glaube ich, bei allen Kunstschulen, auch bei Schauspielschulen ist das so, dass dann weiss nicht, wie viel Prozent dann wirklich ihren Job werden finden. Aber ich finde schon auch, also es ist eh, also ich meine, früher noch hat man sich schon gefragt, muss ein Jazzmusiker wirklich eine Jazzausbildung haben? Oder auch ein Filmkomponist? aber zum Beispiel, also was ich toll finde, also die Schüler von mir, die können viel mehr als ich. Also die können, was die lernen, da kann ich vielleicht 40% von dem digital umsetzen und irgendwie gerade Noten schreiben und gerade eingeben. Und die Frage ist einfach, es sind halt so Kulturen, wo im Wildwuchs entstanden sind und dann werden sie analysiert und dann unterrichtet. Schon sind sie in der klassischen Musik gleich gewesen, bis dann einfach eine akademische Ausbildung gegeben hat. Also ich glaube, es sind einfach verschiedene Jazz, eben Jazz ist jetzt, ich könnte auch sagen, Jazz ist genauso museal schon wie...
Konform worden.
Ja.
Ist auf jeden Fall viel im Wandel.
Ja. Und eben gerade für neue Musik, auch in der klassischen Musik und neue Jazz, ist natürlich wahnsinnig hart, überhaupt können zu überleben. Und da schlägt mein Herz schon wieder auf die andere Seite. Also ich kann einfach noch nicht sagen, dass ich mich entschieden habe, aber irgendwann muss ich mich dann entscheiden.
Ja, ich denke, das Für und Wider ist eben gerade das Spannende an der Debatte, dass es eben gar nicht so einfach ist, zu wissen, was da die richtige Lösung ist. Damit kommen wir mal zum Schluss.
Ja,
und zuerst am Schluss kommt der zweite Teil von unserem Spiel.
Ah, okay.
Nochmal 6 Karten.
Es gibt nochmal 6 Karten auf den Tisch und du darfst nochmal, wie vorher, einfach 3 von denen auslesen. Und dann tue ich dir die Frage vorlesen.
Ja, die.
Gibt es eine Erfahrung in deinem Leben, die dich nachhaltig verändert hat?
Ui. Ja, ich glaube, also der Moment, wo ich... Das ist jetzt gerade wieder lustig mit dem Dani Levi. Also abgesehen von der Geburt der Kinder. Aber jetzt als Künstler, wenn wir als Künstler reden, ist eigentlich der Moment gewesen, wo er mir gesagt hat, du kannst das. Also ich bin eigentlich immer so ein Zweifler gewesen, haben wir das überhaupt nicht zugemutet. Und einfach in dem Prozess bei Du mich auch, wo er gesagt hat, hey, das wird toll, du kannst das. Also das Yes, you can von Dani Levi sozusagen. Ja. Also, wo ich einfach gemerkt habe, das kann ich ja. Und eigentlich, das war so ein Moment gewesen, wo ich gedacht habe, das darf ich ja gar nicht machen, weil ich habe es ja nicht gelernt oder ich habe es nicht richtig und so. Und so, und doch, du kannst das. Also das hat mir eigentlich auch dann so Selbstbewusstsein gegeben, ja, etwas Größeres zu machen, als ich mir zutraue, sozusagen. Und dann aber im Privaten, klar, ist das natürlich eigentlich das, ja, die Geburt der Kinder ist natürlich, hat mich auch verändert.
Vielleicht, wie viele Kinder hast du?
Zwei.
Zwei, ja.
Also einfach das, ja, nicht nur für sich, nicht nur für sich da sein, sondern auch für Partnerin und für Kinder.
Nächste Karte, bitte. Wärst du Kritiker, was würdest du an dir selber kritisieren?
Ja, also das mache ich jeden Tag, rege mich auf, dass ich eigentlich eher negativ denke als positiv. Also ich bin ein wahnsinniges Schwarzmaler. Und ich merke dann eigentlich immer, dass rückblickend ist alles, das meiste ist gut gewesen, oder? Und es ist eigentlich alles, ich habe Gutes erlebt und also wenn ich nach hinten schaue, ist eigentlich hell und wenn ich nach vorne schaue, ist schwarz. Und ich muss eigentlich jeden Tag gegen das ankämpfen. Auch.
Aber der Vorteil hat, man wird dann immer positiv überrascht, oder?
Ja, aber es ist dann schon wieder vorbei, man muss ja dann schon wieder weitermachen. Und das, ja, das kritisiere ich jetzt am mehr.
Gut, noch letzte Karte.
Ja.
Gibt es etwas, von dem du schon lange träumst, die aber nicht getraut hast, das zu machen?
Ja, eigentlich das wieder live spielen. Also gerade einfach wieder rausgehen und das vor die Leute gehen und das machen. Also irgendwie auch das Musikalische wieder zu spüren. Und irgendwie auch wieder in Kontakt mit dem Publikum kommen.
Das ist ein schönes Schlusswort für den Podcast. Ich weiss, wir haben noch nicht genau herausgefunden, wie es ist, ob die Wünsche, die in dem Podcast formuliert werden, ob die auch in Erfüllung gehen.
Aha, ja. Ja.
Wir wünschen dir, dass er in Erfüllung geht.
Ja, ich merke es, was ich gesagt habe. Ja, ja.
Vielen Dank für das schöne Gespräch.
Ja, merci.
Danke auch. Herzlichen Dank.
Das ist sie gesehen, die 11. Ausgabe von Frida trifft. Den Podcast kann man überall hören, wo es Podcasts gibt. Und auch auf friedamagazin.ch und bajour.ch.